Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Maria Grunwald. Schön, dass Sie dabei sind. Einige unserer Themen. Zölle gekippt. Der oberste Gerichtshof der USA hat die von Präsident Trump verhängten Zölle gegen mehrere Länder für unrechtmäßig erklärt. Kaum Selbstkritik geübt. Auf dem CDU-Parteitag in Stuttgart gab sich Kanzler Merz vor allem kämpferisch, selbstbewusst und beschwor die Geschlossenheit in den eigenen Reihen. Politikwissenschaftler Ulrich von Allemann bewertet den Rückhalt für Merz in den eigenen Reihen so.
Sie haben keinen besseren. Er hat seine Probleme, die wurden jetzt schon angesprochen und werden immer wieder angesprochen. Aber es gibt absolut keine Alternative zu ihm. Insofern sitzt er absolut fest im Sattel.
Und Allianz geschmiedet. Die Verteidigungsminister von Deutschland, Polen, Frankreich, Italien und Großbritannien wollen bei der Drohnenabwehr besser zusammenarbeiten, haben dazu eine Vereinbarung unterzeichnet. Und im Hintergrund geht es heute um späte Gerechtigkeit, wie Südafrika Apartheidverbrechen neu aufrollt, zu hören um 18.40 Uhr, also gleich nach dieser Sendung. CDU-Parteitag heute und morgen in Stuttgart. Es geht nicht gerade um wenig, denn im März stehen gleich zwei Landtagswahlen an, in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz. Geschlossenheit, Aufbruchsstimmung demonstrieren, das ist ein gewünschtes Signal. Wohl auch, weil es zuletzt in den eigenen Reihen viel Unmut über die Debatte rund um Leistungsbereitschaft, Mehrarbeit, Lifestyle-Teilzeit ging. Steffen Wurzel, er beobachtet den Parteitag für uns, ist live aus Stuttgart zugeschaltet. Wir werden das auch gleich an der Geräuschkulisse hören. Und Kanzler Merz, der steht ja vor der Wiederwahl als Parteivorsitzender. Steffen Wurzel, wo stehen wir denn da gerade?
Ja, zunächst mal muss man anerkennen, dass wir ungefähr 3 Stunden hinter dem Zeitplan hinken oder die CDU mit ihrem Bundesparteitag, was einfach daran liegt, dass es unglaublich große technische Probleme gab und gibt den ganzen Nachmittag über. Das Wi-Fi funktionierte teilweise nicht, diese elektronischen Abstimmungssysteme haben offensichtlich nicht so funktioniert und deswegen hat irgendwann die Parteitagsleitung gesagt, okay, wir switchen jetzt, wir haben als zweitbeste Lösung Plan B sozusagen die analoge Abstimmung nach wie vor und dann wurden Stimmzettel ausgeteilt. In diesem Moment ist der derzeitige Sitzungs- oder Parteitagsleiter Manuel Hagel, der CDU-Landeschef Baden-Württembergs, dabei, die Stimmzettel einzusammeln. Wir hören uns das an.
Ich frage noch einmal, ob jeder Delegierte die Möglichkeit hatte zu wählen.
Also, das ist hier live vom Parteitag der CDU. Es kann sich noch etwas hinziehen, bis das Abstimmungsergebnis entschieden wird.
Und womit rechnen Sie, Steffen Wurzel?
Naja, Friedrich Merz, der Bundesvorsitzende und Bundeskanzler, muss sich natürlich messen am Ergebnis seiner Wahl von vor 2 Jahren, als er noch nicht Bundeskanzler war, sondern Oppositionschef. Damals bekam Friedrich Merz 89,8% beim Parteitag in Berlin. Er darf, so sagen hier im Grunde alle, jetzt nicht deutlich unter diesem Ergebnis liegen.
Und von was gehen Sie aus? Wie nehmen Sie die Stimmung im Moment dort wahr? Wenn es um den Rückhalt für Kanzler Merz geht, steht die CDU tatsächlich so geschlossen hinter ihm, wie man es ja gerne nach außen signalisieren will? Oder sozusagen schwelen da doch noch andere Themen und die seinen Rückhalt beeinflussen könnten. Entschuldigung,
jetzt. Das ist eine Mischung aus beidem. Es ist tatsächlich so, dass sich die CDU, so würde ich es beschreiben in meinen eigenen Worten, professionell gibt, nach dem Motto, wir möchten nicht nur uns selbst der Partei, sondern auch dem Rest des Landes und vielleicht sogar dem Ausland demonstrieren, dass wir hier als Regierungspartei geeint stehen und zusammenstehen. Und deswegen rechne ich jetzt hier nicht damit, dass es ein besonders niederschmetterndes, schlechtes Ergebnis für Friedrich Merz gibt. Aber natürlich ist es schon so, dass es hier gerade nach dieser Rede heute Nachmittag von Friedrich Merz, die rund 70 Minuten gedauert hat, schon einige gab, die gesagt haben, ja, das war eine ordentliche Rede, aber vom Hocker gehauen hat das mich jetzt nicht.
Und trotzdem, es gab ja fast 11 Minuten Applaus. Also könnte man sagen, das war ja schon viel Unterstützung. Interessant auch, welche Themen vielleicht nicht angesprochen wurden von Merz, beispielsweise die Klimapolitik.
Ja, Klima hat er nur kurz angedeutet. Das muss man fairerweise aber auch sagen. fast alle anderen Themen hat er angerissen. Zunächst war es so, dass Friedrich Merz tatsächlich wieder sehr viel übers Ausland gesprochen hat, über Außenpolitik. Es gibt ja den Vorwurf von einigen Medien, von einigen Beobachterinnen und Beobachtern, aber auch von vielen CDU-Mitgliedern, die sagen, Friedrich Merz hat die ersten 9 Monate im Amt unglaublich viel agiert und auch viel bewegt durchaus, auf gute Art und Weise in der Außenpolitik, der sogenannte Außenkanzler. Und da hatten viele erwartet, dass er bei dieser Rede gar nicht so viel über die Außenpolitik spricht. Pustekuchen, das war nicht so. Er hat ungefähr eine halbe Stunde tatsächlich auch wieder Dinge wiederholt, die er zum Beispiel schon bei der Münchner Sicherheitskonferenz bei seiner außenpolitischen Grundsatzrede erwähnt hatte. Unterm Strich blieb aber eines stehen. Er hat drum gebeten, die eigene Partei gebeten, anzupacken, nach vorne zu gehen. So hörte sich das an.
Wir sind die Zukunftspartei, wir sind die Macherpartei, wir sind die Partei der Zuversicht für Deutschland.
So, das ist also sozusagen das inoffizielle Motto dieses Parteitags oder dieser Parteitagrede, die Friedrich Merz markiert haben möchte. Der Haken ist eben nur, er hat ganz viele Dinge erwähnt, die er machen möchte, die er reformieren möchte, auch in Deutschland, was die Innenpolitik angeht, die Sozial-, die Wirtschaftspolitik und so weiter. Aber wie er es machen möchte, da kamen tatsächlich keinerlei neue Ideen.
Und es gibt ja auch diese Kritik durchaus, dass er als Ankündigungskanzler gesehen wird. Die gibt es ja durchaus auch in den eigenen Reihen. Wie sehr spielte das eine Rolle?
Naja, es war tatsächlich so, dass er selbstkritisch gesagt hat, also wir haben vielleicht im Wahlkampf das Bild vermittelt und auch in den ersten Regierungswochen das Bild vermittelt, dass wir unglaublich schnell ganz viel reißen können. Stichwort Herbst der Reformen. Da war er selbstkritisch und sagte, wir hätten vielleicht früher sagen müssen und früher anerkennen müssen, dass wir eben in einer Koalition mit den Sozialdemokraten regieren. Und da lässt sich eben nicht alles von heute auf morgen genauso CDU-purmäßig durchregieren, wie wir uns das vielleicht vorstellen.
Steffen Wurzel war das live vom CDU-Parteitag in Stuttgart. Das Ergebnis haben wir noch nicht mitbekommen, mit welchem Prozentsatz Kanzler Merz als Parteivorsitzender wiedergewählt wird. Aber vielleicht schaffen wir es ja noch in dieser Sendung und können es später nachreichen. Wir gehen ins Ausland. Amerikanische Unternehmen schützen, Zölle auf Importe verhängen. Das sind die Eckpfeiler der Wirtschaftspolitik von US-Präsident Trump. Zugleich ein gewaltiges Machtinstrument. Jetzt hat der oberste Gerichtshof in den USA entschieden, die Zölle gegen viele Handelspartner sind unrechtmäßig. Jasper Barenberg, unser USA-Korrespondent, ist jetzt zugeschaltet. Herr Barenberg, wie lautet denn die Begründung des obersten Gerichts?
Also die Mehrheit von 6 Richterinnen und Richtern am Supreme Court sagt, der US-Präsident hat sich, als er diese Zölle verhängt hat, auf ein Notstandsgesetz aus dem Jahr 1977 berufen. Und das durfte er nicht. Damit hat er seine Kompetenzen überschritten. Die Kompetenz, nämlich Zölle zu erheben, liegt laut Verfassung beim Kongress und nicht beim Präsidenten. Und diese Machtverteilung hat der oberste Gerichtshof jetzt nochmal klar bestätigt und dem US-Präsidenten damit eine schwere politische Niederlage beschert. Denn schließlich sind die Zölle, die er erhoben hat, gewissermaßen der Kern seiner Außenwirtschaftspolitik.
Und bislang wissen wir, dass diese Entscheidung ja auch den 15-prozentigen Basiszoll für die meisten aus der EU importierten Waren eben auch betreffen soll. Und welche anderen Zölle geht es denn noch?
Also es geht eben um genau diese pauschalen Zölle, die Donald Trump gegen mehr als 100 Staaten weltweit verhängt hat. Der eine oder andere erinnert sich noch an den Tag, den 2. April im letzten Jahr, den Donald Trump Liberation Day, Tag der Befreiung genannt hat. Und da hat er eben diese Karten präsentiert, diese Tafeln präsentiert mit den ganzen Zollsätzen für die verschiedenen Länder. Da hat er diese abgestuften Einfuhrzölle verkündet. Die wurden dann teils wieder zurückgenommen, teils nicht. Aber seitdem ist bei diesem System geblieben. Und diese Zölle sind jetzt im Grunde nichtig. Was nicht nichtig ist oder was weiter besteht, sind eben Zölle, die auf anderer gesetzlichen Grundlage, auf anderer rechtlichen Grundlage erhoben wurden. Beispielsweise die Zölle, wenn wir über die EU reden, die Zölle auf Autos und Autoteile, da wird es bei den Zöllen bleiben, denn die haben mit dieser Entscheidung nichts zu tun.
Und gibt es schon politische Reaktionen in den USA?
Also, ich nenne mal Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom von den oppositionellen Demokraten, einer der Kläger vor dem obersten Gerichtshof. Die Demokraten, wenn man ihnen pass pro toto nimmt, sind da klar in ihrer scharfen Kritik. Die Zölle seien nichts anderes gewesen als ein illegaler Geldraub mit der Folge, dass die Preise für Familien in den Vereinigten Staaten steigen und Familien leiden würden. Jeder illegale Dollar, so Gavin Newsom, der über auf diesem Wege eingenommen wurde, muss jetzt sofort zurückgezahlt werden mit Zinsen. Trump selber nennt die Entscheidung eine Schande, kündigt aber auch schon an, dass er einen Plan B schon in der Schublade hat, um die Ausfälle zu ersetzen.
Okay, aber den Plan B kennen wir noch nicht.
Na, wir wissen, dass die Administration schon im Vorfeld, als schon die Skepsis bei der mündlichen Verhandlung vor dem obersten Gerichtshof der Richterinnen und Richter deutlich wurde, dass die Administration da schon gesagt hat, wir haben andere Möglichkeiten, Zölle zu erheben, die sich eben nicht auf diese Notstandsgesetzgebung aus dem Jahr 1977 beruft. Und Experten sagen, das ist auch so. Diese anderen gesetzlichen Bestimmungen kann Donald Trump nutzen. Das wird ein bisschen komplizierter werden. Das wird weniger flexibel sein, aber möglicherweise genauso folgenreich im Ergebnis. Das heißt, am Ende haben wir möglicherweise eine Phase der Unsicherheit jetzt zunächst mal, aber dann im Ergebnis unter dem Strich ein gleich hohes Niveau an Einfuhrzöllen. Da müssen wir jetzt warten, was die Administration, was Donald Trump da entscheidet.
Sagt an dieser Stelle Jasper Barenberg. Danke für diese Einschätzungen. Die sogenannte Verwandtenaffäre in der AfD, sie zieht immer weitere Kreise. Also, dass AfD-Politiker Familienangehörige anderer AfD-Politiker als gut bezahlte Mitarbeiter anstellen. In Sachsen-Anhalt trifft das nahezu auf die gesamte AfD-Landesspitze zu. Inzwischen sind auch Fälle aus den Landesverbänden Baden-Württemberg, Niedersachsen und zuletzt auch vermehrt aus Rheinland-Pfalz bekannt geworden. Massive Kritik an dieser Praxis, die gibt es auch heute in Stuttgart vom CDU-Parteitag, über den wir schon berichtet haben. Massive Kritik hier von Kanzler Merz und damit beginnt der Beitrag von Volker Fintermann.
Dass das Thema politische Wellen schlägt, zeigte sich heute auch auf dem CDU-Parteitag in Stuttgart.
Sie tun so, als wären Sie eine Alternative zur politischen Mitte, die Sie zuvor immer als die Elite und die Altparteien verächtlich gemacht haben. Und dann entpuppt sich das Ganze, liebe Freundinnen und Freunde, als ein grandioser Selbstbedienungsladen.
Und mit diesen Leuten habe man nichts, aber auch gar nichts zu tun, sagte Bundeskanzler Friedrich Merz, wohl auch im Blick auf die Landtagswahlen in Baden-Württemberg, wo die AfD in Umfragen auf gut 20% kommt. Bislang gab es zu den Vorwürfen der Vetternwirtschaft seitens der AfD nur eine kurze schriftliche Erklärung aus dem Bundesvorstand, wonach man die in Sachsen-Anhalt eingesetzte Kommission begrüßt und die in den verschiedenen Landesparlamenten geltenden Regelungen für die Anstellungen von Familienangehörigen angleichen will. Einer der wenigen Vorstandsmitglieder, die sich überhaupt öffentlich erklärt hatten, war Kai Gottschalk, der in Sachsen-Anhalt auch als Mediator wirken wollte, aber nach einer ersten Sichtung der parteiinternen Vorgänge in dem Bundesland erklärt hatte, in der jetzigen Situation könnte nicht einmal der Papst vermitteln.
Es ging mir im Prinzip darum, wenn es unterschiedliche Ansichten in einer Partei gibt, dann klärt man das hinter verschlossenen Türen. Und ich habe eine Friedenspflicht verlangt, dass man ähnlich wie bei Tarifverhandlungen aufhört, die Presse mit Informationen zu füttern, die am Ende nur die Presse und unsere Gegner, aber nicht die Partei freut. Und das Verhalten Einzelner, die ich da beobachten konnte, hat da nicht zu beigetragen. Und insoweit kann selbst der Papst nicht vermitteln. Und das ist die sachliche Feststellung.
So Gottschalk im Deutschlandfunk. Es ist inzwischen also ein gewaltiger interner Streit in der Partei, der die Glaubwürdigkeit der AfD in Frage stellt. Erst recht, nachdem der mit einem Parteiausschlussverfahren konfrontierte Bundestagsabgeordnete Jan-Wenzel Schmidt, der sich selbst unrechtmäßig bereichert haben soll, der eigenen Partei den Spiegel vorhält und Namen und Beispiele öffentlich gemacht hat, darunter auch im Umfeld des sachsen-anhaltinischen Landesvorsitzenden und Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund, die bei aller Rücksichtnahme auf die personell schwierigen Umstände für die AfD nicht mehr zu verantworten wären.
Weil es einfach einen zu großen Umfang genommen hat. Und man fragt sich dann auch tatsächlich bei der einen oder anderen Person, die man noch nie gesehen hat, weder an der Partei noch bei dem Abgeordneten, was macht die denn eigentlich? Arbeitet die tatsächlich? Und das ist eine Problematik. Und wie gesagt, die Höhe der Gehälter, also das ist ein No-Go. Das weiß man eigentlich auch. Das politische Geschick sollte man doch haben.
Derartige Beschäftigungsverhältnisse sind inzwischen auch in anderen Bundesländern bekannt geworden, bis hin zum heute von Magazin Spiegel bekannt gemachten Fall in Nordrhein-Westfalen, wo die betreffende Person schon nicht mehr arbeitsfähig sein soll. Juristisch betrachtet bewegt sich die AfD damit in einem Grenzbereich. Sowohl im Bundestag wie auch in den Landesparlamenten gibt es klare Regelungen, die die unmittelbare Beschäftigung von Familienangehörigen oder Lebenspartnerinnen und Lebenspartner untersagen. Aber die Überkreuzbeschäftigung von Familienangehörigen bei anderen Abgeordneten oder in anderen Parlamenten, also etwa im Bundestag, ist legal. Jedoch wollen Union und SPD da jetzt einen politischen Vorstoß unternehmen, um auch diese Art der Beschäftigung zu unterbinden. Das hatte auch Bundeskanzler Friedrich Merz bereits angekündigt. Die Grünen würden da auch mitgehen, sagt deren stellvertretender Fraktionsvorsitzender Andreas Audretsch im Sender NTV.
Das sind offensichtlich Clan-Strukturen, die da in der AfD wirken. Und insofern ist es völlig klar, jetzt auch eine gesetzliche Regelung zu prüfen. Wie kann das aussehen, dass man dieses Gebaren der AfD unterbindet? Ist das Richtige?
Gegenüber Pioneer Media erklärte die AfD-Vorsitzende Alice Weidel heute, ihre Fraktion sei bereit, eine Gesetzesnovelle zu erarbeiten, die dann aber auch die Beschäftigung von Verwandten in den Ministerien und den Behörden umfassen müsse, zumal nach ihrer Kenntnis keine rechtswidrigen Vorgänge bei den bekannt gewordenen Beschäftigungsverhältnissen der AfD festzustellen seien.
Volker Fintamer berichtete. Der Krieg in der Ukraine, er hat gezeigt, wie entscheidend Drohnen als Waffe inzwischen sind und wie entscheidend folglich das Produzieren smarter Drohnen, das Beherrschen der Technik dahinter ist, ebenso die Drohnenabwehr. Nun wollen die 5 größten europäischen Militärmächte Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Polen hier enger zusammenarbeiten. Eine entsprechende Vereinbarung ist heute in Krakau unterschrieben worden. Jürgen Buch.
Europa ist aufgewacht. Das war die Botschaft des polnischen Verteidigungsministers Władysław Kosiniak-Kamysz. Die Gruppe der E5, also der 5 militärisch bedeutsamen europäischen Staaten, sei sich einig, dass man im Bereich der Verteidigung solidarisch zusammenarbeiten müsse. Unsere Hauptaufgabe ist es, so stark zu sein, dass es niemals irgendjemandem in den Sinn kommt, Staaten der Europäischen Union, der NATO oder der E5-Gruppe anzugreifen. Es geht darum, dem, der es braucht, Hilfe zu leisten und sich gegenseitig zu unterstützen. Wir geben etwas, aber wenn es nötig ist, können wir auf die Hilfe anderer zählen. Die Verteidigungsminister von Deutschland, Polen, Frankreich, Großbritannien und Italien haben bei ihrem Treffen in Krakau erklärt, dass sie im Rüstungsbereich enger zusammenarbeiten wollen. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius erklärte, dazu sei eine gemeinsame Vereinbarung unterzeichnet worden.
Dabei wird unter anderem die neue Initiative LEAP eine wichtige Rolle spielen von unseren britischen Freunden. Eine Initiative zur Entwicklung und Beschaffung von sogenannten Low-Cost-Effektoren und autonomen Plattformen. Die Idee ist einfach ausgedrückt, wir wollen innovative Systeme, insbesondere zur Verteidigung gegen Drohnen, schnell und preiswert entwickeln und dann ebenso schnell in hoher Zahl produzieren. Das ist von zentraler Bedeutung.
Wie viel Geld in die neue Initiative fließen soll, sagten die Verteidigungsminister nicht. Sie erklärten aber, solche Wege der Zusammenarbeit sollten in Zukunft öfter beschritten werden. Es gehe unter anderem darum, sich besser gegen hybride Angriffe zu wappnen. Dazu sollten auch die Sicherheitsdienste der Länder enger kooperieren. Die Verteidigungsminister erklärten, sie seien sich einig, dass die Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland weiter unterstützt werden müsse. Das betonte auch die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas, die ebenfalls an dem Treffen in Krakau teilnahm. Russland bleibt bei seinen Maximalforderungen. Russland muss aber Zugeständnisse machen, damit es zu einem nachhaltigen Frieden kommt. Nächsten Montag wollen wir das 20. Sanktionspaket gegen Russland beschließen. Sanktionen wirken und schaden ernsthaft der russischen Wirtschaft. Jede neue Maßnahme schränkt Russlands Fähigkeit weiter ein, diesen Krieg zu führen. Zu den Beratungen in Krakau war auch der ukrainische Verteidigungsminister Mykhailo Fedorow zugeschaltet. Seine Amtskollegen betonten, dass andere Staaten gerade bei der Drohnenabwehr von der Ukraine lernen könnten. Die Zusammenkunft in Krakau war bereits die 7. im Format der E5, das es seit 2024 gibt. Auch die stellvertretende NATO-Generalsekretärin Radmila Szekerinska hat daran teilgenommen. Sie sagte, das Treffen habe gezeigt, dass die großen europäischen Nationen darauf vorbereitet seien, auf jede Bedrohung zu reagieren.
Informationen von Jürgen Buch waren das. Die Weltgesundheitsorganisation geht davon aus, dass bis zu 1 Million Kinder und Jugendliche in Deutschland bereits sexuelle Gewalt durch Erwachsene erfahren mussten oder erfahren. Und das sind rund 1 bis 2 Kinder in jeder Schulklasse. Und viele dieser Fälle, sie gehen nicht in die Kriminalstatistik ein, weil sie nie angezeigt wurden. Das beklagt die unabhängige Bundesbeauftragte gegen sexuellen Missbrauch, Klaus. Und Felicitas Böselager berichtet jetzt aber erst einmal über Entschädigungsmöglichkeiten im Falle von sexuellem Missbrauch.
Es mag vielleicht zuerst verwundern, aber sexuelle Gewalt in Schulen, Kitas und in bestimmten Fällen auch in der Kirche kann als Versicherungsfall bei der gesetzlichen Unfallversicherung anerkannt werden. Als Unfall gelten nämlich nicht nur klassische Verletzungen am Arbeitsplatz, sondern in bestimmten Fällen auch die Folgen von Straftaten, erklärt die unabhängige Beauftragte gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen Kerstin Klaus.
Sagen wir klassisch so etwas wie der Banküberfall und die Person am Schalter sozusagen, die körperlich verletzt wird im Banküberfall, hatte immer Ansprüche einerseits aus dem sozialen Entschädigungsrecht, also dem Opferentschädigungsrecht, andererseits aber auch aus dem Recht der Unfallversicherung.
Die gesetzliche Unfallversicherung ist im Unterschied zur persönlichen Krankenversicherung die Sache des Arbeitgebers oder eben der Schule und der Kita, und sie ist für alle Unternehmen verpflichtend. So ist es auch die Aufgabe der Unternehmen, die Unfälle der Versicherung zu melden. Und das gilt eben auch bei sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen in Schulen und Kitas oder in der Kirche, beispielsweise wenn sich die Kinder als Messdiener oder Messdienerinnen engagieren. Konkret bedeutet das für Betroffene, dass die Versicherung ihnen dann Therapien oder Renten zahlt. Und das sei sehr wichtig, so Klaus.
Das hat ja was zu tun mit dem Anspruch auf Heil- und Krankenbehandlung. Das hat was zu tun mit den gesundheitlichen Folgen, die ja häufig dazu führen, dass man nicht in Vollzeit arbeitsfähig ist.
Aber obwohl es sogar eine Meldepflicht gibt, werden Fälle sexueller Gewalt viel zu selten bei der Unfallversicherung gemeldet, kritisiert Klaus.
Also tatsächlich ist mein Eindruck, dass es für den Bereich Schule, Kita keine Struktur des dauerhaften Meldens tatsächlich gibt. Das Thema Unfallversicherung war, seit ich im Amt bin, nie Thema. Daraus lässt sich für mich rückschließen, es gibt keine klaren Handlungsanweisungen an Schule, in welcher Art und Weise Fälle sexueller Gewalt gemeldet werden müssen.
So blieben dann auch die entsprechenden Informationen für Eltern oder Schülerinnen und Schüler aus. Klaus ist außerdem davon überzeugt, aus konkreten Meldewegen folgen mehr Bewusstsein für das Thema und bessere Schutzkonzepte. Konzepte, die die Versicherungen auch einfordern könnten. Nachdem im Jahr 2010 der sexuelle Missbrauch an katholischen Schulen in Deutschland öffentlich wurde, wurde ein runder Tisch eingerichtet. Aus einem Protokoll des runden Tisches vom Jahr 2011 geht hervor, dass dort explizit über das Thema Unfallversicherung gesprochen wurde. Sowohl bei Schulen und Kitas als auch in Kirchen. Zum runden Tisch gehörten sowohl Vertreter der Kultusministerkonferenz als auch der Kirchen. Auf der Webseite der Deutschen Bischofskonferenz allerdings findet sich eine Meldung, nach der die Kirche erst im Jahr 2022 von ihrer Versicherung über diese Möglichkeit informiert wurde. Das steht im Widerspruch zu dem Protokoll aus dem Jahr 2011. Michael Hackert vom Eckigen Tisch, einem Verein, der sich für die Interessen von Betroffenen sexueller Gewalt im Kontext der katholischen Kirche einsetzt, spricht von einem massiven institutionellen Versagen, das es aufzuarbeiten gelte. Er fordert einen runden Tisch und schnelle und unbürokratische Lösungen für Betroffene.
Aber natürlich braucht es eine gemeinsame, und zwar mit betroffenen VertreterInnen, abgesprochene Weise des Umgangs, wie wir mit dem Thema jetzt weiterverfahren.
Und für die Fälle, die in der Vergangenheit nicht gemeldet wurden, müsse der Staat sich eine Lösung einfallen lassen. Denn die Meldung an die Unfallversicherung geht nur 4 Jahre rückwirkend.
Felicitas Böselager berichtete. Es wird weiter gegen ihn ermittelt, aber Andrew Mountbatten Windsor ist erstmal auf freiem Fuß. Sein Bruder König Charles hat sich gestern klar von ihm distanziert. Ja, und die Boulevardmedien in England, die freuten sich gewaltig über die Bilder von einem niedergeschlagenen Andrew, geduckt im Auto sitzend, nachdem die Polizei ihn gehen ließ. Ein Tag nach Andrews Festnahme, Gabi Biesinger.
Am Morgen waren wieder Polizeifahrzeuge vor der Royal Lodge in Windsor vorgefahren, wo Andrew Mountbatten Windsor bis vor rund 2 Wochen gelebt hatte, bis sein Bruder König Charles ihn auf den weiter von London entfernten Landsitz Sandringham verbannt hatte. Die Polizei durchsucht das Anwesen Royal Lodge, um Beweise zu sichern, die den Vorwurf des Amtsmissbrauchs in Andrews Zeit als Handelsgesandter für das Vereinigte Königreich erhärten könnten. In jüngst veröffentlichten Epstein-Akten waren Hinweise aufgetaucht, dass Andrew vertrauliche Regierungsdokumente an den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein weitergegeben haben könnte. Gestern war Andrew fast 12 Stunden lang auf einer Polizeistation festgehalten und befragt worden, bis er am Abend gegen Auflagen wieder auf freien Fuß gesetzt wurde. König Charles hatte sich in einer Erklärung von seinem Bruder distanziert und hatte es begrüßt, dass die Gerechtigkeit nun ihren Weg gehen werde. Doch der Skandal um das mögliche Fehlverhalten von Andrew beschädigt auch das Ansehen des Königshauses, denn viele Briten stellen sich die Frage, wie viel die königliche Familie über die mutmaßlichen Missetaten von Andrew wusste.
Gabi Wiesinger berichtete aus London. Und damit kommen wir zum Sport. Und das heißt natürlich Winterolympiade. Und das heißt, Tobias Oehlmeier bringt uns das Neueste.
Ja, tagelang musste Team D auf die 6. Goldmedaille bei diesen Spielen warten. Heute Mittag hat es endlich geklappt. Und zwar in einer Disziplin, die vielen gar nicht bekannt ist, nämlich im Skicross. 4 Alpin-Skifahrerinnen stürzen sich gleichzeitig über Wellensprünge und in Steilkurven. Philipp Hofmeister.
Der absoluten, beeindruckenden Dominanz auf Skiern folgte maximale Partystimmung im Auslauf. Daniela Mayer krönte sich mit einem perfekten Tag im Livigno Snowpark tatsächlich zur Olympiasiegerin, der ersten Deutschen überhaupt im Skicross. Jedes einzelne der K.O.-Rennen gestaltete die Schwarzwälderin als Startzielsieg. Im Finale hatten selbst Weltmeisterin Fanny Smith und die Olympiasiegerin von 2022 Sandra Näslund am Ende keine Chance gegen die unglaublich stabil fahrende Daniela Mayer.
Ich habe das jetzt erst wirklich auf dem Podium realisiert, als ich die Medaille umgehängt bekommen habe. Ich war noch komplett im Fokus. Ja, irgendwie, ich glaube, ich werde da noch ein bisschen brauchen. Absolut verrückt.
Das Trainerteam und der aus dem Schwarzwald angereiste große Fanclub konnten ihr Glück erst genauso wenig fassen wie Daniela Mayer. 4 Jahre nach dem Drama der Spiele von Peking, als ihre Bronzemedaille erst nach endlos langen 10 Monaten und einem Prozess vor dem Internationalen Sportgerichtshof bestätigt war, genoss Mayer den Moment, ihren Moment als Olympiasiegerin im Skicross und holte das insgesamt 6. Gold für Team Deutschland bei diesen Winterspielen.
Und wenig später ist dann auch die letzte Hoffnung der deutschen Biathlonherren auf eine Einzelmedaille geplatzt. Lars Becker.
Das kleine Biathlon-Wunder, es war möglich im abschließenden Massenstart für Philipp Horn. Am Ende ein herausragender 4. Platz, das beste Einzelergebnis, Enttäuschung und Stolz.
Ich bin auf der einen Seite super happy, dass ich am Skistand heute so gut durchgekommen bin. Ich habe mich gestern noch mal erinnert an die besten Rennen, die ich diese Saison gemacht habe. Und da bin ich für mich zu dem Schluss gekommen, dass ich da einfach gelassen war. Ich hatte Spaß am Biathlon, ich habe mich aufs Rennen gefreut und habe versucht, genau in dem Zustand heute auch zu sein. Trotz aller Nervosität war ich irgendwo so fokussiert und habe mich so auf das Rennen gefreut.
3-mal hatte Horn bei zeitweise schwierigen Windverhältnissen alle Scheiben abgeräumt. Im letzten Stehenschießen dann ein einziger Fehler.
Und als ich dann auf der letzten Runde hier auf Bronze rauskam und gehört habe, 6 Sekunden auf Hiomaye, da habe ich mir wirklich gedacht, warum er? Warum nicht irgendjemand anders? Er ist mit Abstand der Schnellste gerade hier. Er ist eine absolute Maschine. Und ich habe dann gedacht, der kommt jetzt ran, das ist klar, aber dann bleibst du dran. Ja, ich habe versucht, alles aus mir rauszuholen. Mir ist alles eingeschlafen, Arme, Beine. Es ging einfach nicht.
Der überragende Läufer Fionn Maillet hatte insgesamt 4 Strafrunden absolviert, war 450 Meter mehr gelaufen als Horn. Gold und Silber gingen an Norwegen, an Johannes Dahle Schjefdal und Sturlaholm Lagreid. Philipp Navrat belegte einen starken 7. Rang, David Zobel wurde 23.
Morgen dann noch der letzte Biathlon-Wettbewerb bei diesen Spielen, der Massenstart der Frauen. Und es wird auch das letzte Rennen einer der ganz Großen dieser Sportart in den vergangenen Jahren sein. Nochmal Lars Becker.
Dass Franziska Preuß ihre Karriere nach dieser Saison beenden würde, hatte sie bereits Ende Januar angekündigt. Jetzt ist klar, der morgige Massenstart in Antholz wird ihr letztes Rennen sein. Nach den Olympischen Spielen ist Schluss. Die letzten 3 Weltcups mit dem Finale Mitte März in Oslo wird Preuß nicht mehr bestreiten. Zur Abrundung der Karriere möchte sich die Verfolgungsweltmeisterin und Gesamtweltcup-Siegerin der vergangenen Saison ihren großen Traum von einer olympischen Einzelmedaille erfüllen. Dieses Ziel hat Preuß in Antholz bereits 3-mal verfehlt, weil sie jeweils in aussichtsreicher Lage beim letzten Stehenschießen gepatzt hat. Der Massenstart zum Abschluss der Winterspiele ist ihre allerletzte Chance auf die ersehnte Medaille.
Das Internationale Olympische Komitee hat heute Nachmittag in Person von IOC-Präsidentin Kirsty Coventry eine erste Bilanz der Spiele gezogen. Dabei hat sie die Nachhaltigkeit gelobt, ist aber auch in Bedrängnis gebracht worden durch Nachfragen. Zum Beispiel nach der Teilnahme von FIFA-Präsident Infantino an Donald Trumps Friedensrat in Washington gestern mit US-Cappy auf dem Kopf.
Nochmal, mir war darüber nichts bekannt. Die Olympische Charta ist da sehr deutlich, was sie von ihren Mitgliedern erwartet. Und wir werden uns das anschauen und zur angeblichen Unterzeichnung von Dokumenten recherchieren, schätze ich. Wir werden weiter politisch neutral sein. Das ist der einzige Weg für uns als Organisation, Fairness an den Wettkampfstätten zu ermöglichen. Das werden wir auch in der Zukunft so handhaben.
Da gibt es also offenbar noch Klärungsbedarf im IOC. Und der Deutsche Olympische Sportbund hat heute die Fahnenträger für die Abschlussfeier in Verona bekannt gegeben. Es sind die Rodel-Doppelsetzer Tobias Wendel und Tobias Arlt, die deutschen Rekord-Olympioniken.
Und das waren die Informationen am Abend. Maria Grunwald sagt Danke und ich wünsche Ihnen einen geruhsamen Feierabend, wenn Sie ihn haben.